Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo, liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen, des Mystischen und der ungewöhnlichen Theorien. Ich persönlich stehe total auf ungewöhnliche, gewagte Theorien. Heute bei mir zu Gast der Buchautor Roland Kernstock. Und er wird uns heute erzählen, was Engelshaar ist und was es mit Marienerscheinungen und dem UFO-Phänomen zu tun hat. Und warum Stonehenge möglicherweise eine riesengroße Festplatte sein könnte, wird uns Roland heute erklären. Viel Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Wir wollten ja über diverse Theorien sprechen, über die ich leider nicht viel finden konnte. Jetzt hast du mir beim Telefongespräch ja erzählt, zum Beispiel, nehmen wir das Thema Stonehenge.
Das ist ein guter Start. Jedes dieser Themen ist ein guter Start. Ich möchte nur vielleicht, wenn ich darf, anfangs sagen an alle Menschen da draußen, die dieses Interview hören werden. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und dass ihr uns zwar leider oder Gott sei Dank, je nachdem nicht optisch, so doch zumindest akustisch empfangen könnt. Und ich glaube, dass wir oder ich hoffe, dass wir in diesem Interview einiges Neues bringen können und dass es euch gefällt und interessiert. Auf alle Fälle sende ich ganz herzliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer aus meiner Heimat, dem Nordwald. Das ist ganz oben in Österreich.
Ja, steigen wir gleich ein bei Stonehenge.
Ja.
Du hast gesagt Stonehenge, das fand ich ganz interessant, wenn man sich Stonehenge mal so genau anguckt, diese Steinformationen, die erinnern an die Zahl, an das Zeichen der Zahl Pi.
Ja, das war meine Idee. Soll ich was dazu sagen?
Steig doch gleich da ein, genau.
Also mir ist ja aufgefallen, dass Stonehenge, wie die meisten ja wissen, unter anderem aus Megalithen besteht, die so etwa tischförmig aufeinander geschlichtet sind. Das heißt, wir haben links und rechts je einen Tragstein und oben einen Deckstein. Und mir, so wie ein umgedrehtes U ungefähr. Und mir ist aufgefallen, dass das ziemlich genauso aussieht wie das Symbol für die Zahl Pi. Jetzt müsste man natürlich eruieren, und das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie alt ist dieses Zeichen Pi, wo kommt es her? Kam das erst nach Stonehenge oder schon vorher? Aber nachdem mich diese Steinanordnung an die Zahl Pi beziehungsweise an das Symbol dafür erinnert, kam mir die Idee, ob Stonehenge nicht eine steinerne Formel sein könnte. Das müsste man mal genauer untersuchen. Es ist nicht mein Spezialgebiet, ja, aber und es ist auch keine Theorie, es ist mal ein Gedanke, es ist eine Idee, die man weiterverfolgen könnte. Und du wirst vielleicht wissen, abseits von Stonehenge, von den meisten Touristen gar nicht beachtet, steht der sogenannte Heelstone, auf Deutsch der Fersenstein, ein Peilstein. Und der könnte vielleicht die Funktion haben, zu markieren, wo man mit der Formel beginnen soll. Wobei dann nur mehr zwei Möglichkeiten sind, geht man im Uhrzeigersinn oder in die entgegengesetzte Richtung. Tatsache ist ja, oder lass mich vielleicht Folgendes noch sagen, das besteht aus Granit. Und Granit ist etwas praktisch für die Ewigkeit. Im Grunde nichts ist für die Ewigkeit. Aber so wie ich es meine, ja, hält das sehr lange. Und es ist eigentlich völlig egal, ob es sich wie in meiner Heimat um sogenannte Restlinge handelt. Weiter im Norden nennt man sie Findlinge, die also Granitsteine sind, die aus dem Boden herausragen oder von Gletschern dorthin gebracht wurden, oder ob es Granitsteine sind, die man eben wo weggesprengt und aufgestellt hat. Es bleiben die gleichen Granitsteine. Da werden wir vielleicht auf den Quarz noch zu sprechen kommen, was mir ein sehr wichtiges Thema erscheint. Und wenn man etwas aus Granit baut, dann will man damit etwas schaffen, das sehr lange dauert, das sehr lange Bestand hat. Und eine Formel, eine sehr wichtige Formel, soll möglicherweise sehr lange Bestand haben, bis Menschen daherkommen, die Stonehenge möglicherweise als Formel erkennen. Schau dir mal an, E ist gleich MC Quadrat. Ja. Das sind ein paar Symbole, die hat man in 3-4 Sekunden hingeschrieben und trotzdem haben sie die ganze Physik verändert. Ja. Und es ist möglich, dass jemand den Gedanken hatte, was muss ich machen, um etwas Wichtiges darzustellen, das für immer oder sehr, sehr lange Bestand haben wird. Und die Idee, die daraus resultiert ist, ist dann möglicherweise Stonehenge, eine steinerne Formel, die man als solche erkennt, wenn man eben die nötige Reife dazu hat.
Hast du denn irgendwelche Theorien oder Gedankengänge, die versuchen zu erklären, für was diese Formel stehen könnte?
Nein, weil ich ja die Formel nicht kenne. Aber interessant ist, dass das Symbol des Kreises ist. Also was berechnet man mit Pi? Den Umfang, oder? Ja, also und dass Stonehenge in der Gesamtheit ja auch ein Kreis ist. Ah. Und wenn wir uns diese ganzen Steinkreise hernehmen, wenn wir ehrlich sind, wir haben nicht die geringste Ahnung, wozu das gemacht wurde, das nach wie vor. Und nachdem die alle kreisförmig sind, müsste man vielleicht mal schauen, ist ein Stein dabei, jetzt nicht Stonehenge, sondern Avebury und die ganzen anderen Steinkreise, ist irgendein Stein dabei, der sich irgendwie von den anderen Steinen unterscheidet, der 20 Zentimeter niedriger ist oder 20 Zentimeter höher ist. Und wäre das dann möglicherweise der Anfang irgendeiner Formel oder von irgendeiner Darstellung, die man im weiteren Sinn als Formel deuten kann? Dazu würde auch die Kreisform passen, denn ein Kreis ist zwar, der Architekt Gustav Peichel sagte mal, der Kreis ist ein Wunder. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist natürlich so nicht richtig. Natürlich hat er Anfang und Ende. Der Anfang und das Ende sind dort, wo ich damit beginne, ihn zu ziehen. Ja. Und so könnte es auch bei den Steinkreisen sein, dass uns etwas sehr Wichtiges damit mitgeteilt wird, und wir aber vielleicht nicht wissen, wo sollen wir anfangen damit, ja? Mhm. Wenn ich einen Film mitten in der Handlung zu schauen beginne, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Und so ist es möglich, dass bei den Steinkreisen ein Stein, auf das hat man vielleicht noch nie geachtet, eine bestimmte Markierung trägt, dass er höher oder niedriger ist. Und das wäre dann das Zeichen, dort beginnt es. Dort muss man damit anfangen. Und ich komme jetzt, wenn ich darf, gleich auf das Thema Quarz zu sprechen.
Natürlich.
Quarz ist das meines Wissens das dritthäufigste Mineral der Welt überhaupt. Und in der Schule lernten wir ja schon, wie ist da dieser Spruch? Quarz und Glimmer oder was war das noch? Die vergesse ich nimmer. Jedenfalls besteht ja Granit zu einem Teil aus Quarz. Wenn man zum Beispiel abends mit der Taschenlampe über einen Granitstein leuchtet, was einem da so entgegenblinkt, das ist der Quarz. Und ohne Quarz gäbe es unsere ganze heutige Hochtechnologie nicht. Keine Fernbedienung, ja, kein Computer, kein Handy ohne Quarz, weil Quarz ein Informationsträger ist. Das heißt, was im Quarz drinnen ist, Elektronen, kommt nicht mehr heraus. Das ist praktisch für die Ewigkeit gespeichert. Und jetzt habe ich schon in den 80er Jahren, als ich auch einen Film darüber drehte, die Idee gehabt, die dann viel später von verschiedenen Forschern bestätigt wurde, ist es möglich oder ist es denkbar, dass jeder Stein eines Steinkreises eine Art Festplatte ist, Weißt du, was ich meine?
Oha.
Dass in dem Quarz, das im Quarz, das in den Steinen enthalten ist, Informationen gespeichert sind, Bilder, Töne, da könnten Milliarden und Abermilliarden von Informationen gespeichert sein, entweder gezielt von jemandem angelegt oder auch zufällig, ja, ohne dass der Betreffende es wollte. Es gibt ja Berichte über Stonehenge, wo sich jemand an einen Stein lehnte und auf einmal die tollsten Visionen hatte. Das könnte man vergleichen damit, dass man heute eine Fernbedienung nimmt und den Fernseher einschaltet.
Was genau für eine Begebenheit war das, von der du da sprichst? Also, dass sich da jemand angelehnt hat und irgendwas empfangen hat?
Naja, da müsste ich nachschlagen oder suchen, wo das steht. Ich habe mir das nicht alles gemerkt, aber es gibt auf alle Fälle Berichte, dass jemand eben müde sich irgendwie an einen Stein lehnte, das heißt also den Stein mit der bloßen Hand berührte und auf einmal wurde scheinbar irgendwas in seine Gehirnströme eingespeist. Ja? Mhm. Stell dir mal vor, jetzt nur in der Theorie, wir müssen immer wieder Gedankenkonstrukte machen. Stell dir mal vor, Eingeborene in Papua-Neuguinea oder wo auch immer hätten ein Fernsehgerät stehen. Das ist irgendwie von Missionaren oder von den GIs übrig geblieben, ist ja wurscht, ja. Und daneben liegt eine Fernbedienung, ja. Und irgendwie beim Herumhantieren damit, ja, schalten sie diesen Apparat ein. Die haben keine Ahnung, was sie da sehen. Die empfangen gerade BBC oder CNN oder ich weiß nicht was, ja. Die verstehen kein Wort, die kennen sich nicht aus. Was haben sie? Magie, ja, Zauber, ja. Die sagen, ich habe diesen Stein berührt. Alles, was sie nicht kennen, nennen sie ja Stein. Das war denn in der Bibel so, ja. Ich habe diesen Stein berührt und auf einmal habe ich eine Vision erlebt. Und so ähnlich ist es vielleicht in Stonehenge und anderen Steinkreisen. Es ist denkbar, dass solche Steinkreise die Funktion eines Tonbandgerätes und einer Filmkamera oder einer DVD oder was du auch immer glaubst, erfüllen, ohne dass wir es wissen. Ja? Das Stichwort, der Schlüsselbegriff ist der Quarz. Und da geht es aber weiter, Daniel. Jetzt müsste man mal schauen, wir alle kennen die legendären Gespenster und Geisterschlösser, vor allen Dingen in Westeuropa, Irland, England, Wales und so weiter.
Ja.
Jetzt müsste man mal schauen, mit welchen Steinen sind die erbaut worden? Ist das auch Granit? Beziehungsweise ist es quarzhaltiges Gestein? Und wenn es quarzhaltiges Gestein ist, wenn der Quarz dabei ist, dann haben wir eine Erklärung oder einen Erklärungsansatz für diese ganzen Gespenstererscheinungen. Denn dann sind da drinnen Dinge gespeichert, die durch bestimmte Umstände abgerufen werden können. In unserem Fall wäre der bestimmte Umstand das Drücken einer Fernbedienung. Ja? Und im übertragenen Sinn, auf die Geisterschlösser übertragen, wäre das dann, dass der Quarz eine Art Festplattenfunktion erfüllt und durch irgendwelche Umstände zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Orten, vielleicht spielen bestimmte Tage eine Rolle, Samhain, Beltane und sowas, keltische Mythologie, wird das unter, also apostrophiert eingeschaltet. Also das wäre meiner Ansicht nach mal ein vernünftiger Erklärungsansatz für die Errichtung von Steinkreisen, genauso wie für die Geistererscheinungen in den diversen Spukschlössern.
Da stellt sich mir die Frage, welche Rolle die Formation der Steinkreise dabei spielt.
Naja, es sind ja in der Regel Kreise. Und aber nicht nur in die Fachbegriffe, da gibt es dann die sogenannten Alignements, die Allées Couvertes, da gibt es die Dolmen, die einzelnen Menhire und so weiter. Und wie ich vorhin schon sagte, wir haben ja nicht die geringste Ahnung, welchen Sinn das haben soll. Ich sage immer wieder, die Grundfrage ist nicht, wer hat das gemacht, und die Grundfrage ist nicht wann und auch nicht wie, sondern die Grundfrage ist warum.
Ja.
Aus welchem Grund? Diese Formationen sind da. Egal, ob das jetzt die Steinkreise sind oder Göbekli Tepe und Osterinsel und wie das alles heißt. Das heißt, irgendjemand muss es gemacht haben.
Mhm.
Irgendwann muss es gemacht worden sein und auch mit irgendeiner Technik. Die sind ja alle da. Nur die Frage ist, warum. Und auch die Schöpfer dieser Anlagen sind zuallererst vor dieser Frage gestanden, nämlich die Frage des Motivs. Die Grundfrage lautet, warum möchten wir das machen? Und dann kommt das Wie, dann kommt wer soll es machen und so weiter und so fort. Aber die Grundfrage ist damals gewesen, warum die Motivation? Und deshalb sollte diese Grundfrage auch heute die Frage nach dem Warum sein. Und wenn wir die Frage nach dem Warum beantworten, finden wir vielleicht die Antworten auf die anderen Fragen ganz von selbst.
Eine Frage, Roland. Ich weiß, dass du dich sehr für das UFO-Phänomen interessierst und dich auch damit intensiv beschäftigst. Glaubst du, dass Stonehenge in direkter Verbindung mit dem UFO-Phänomen steht, in irgendeiner Art und Weise? Ich selbst finde den Gedanken ja wirklich sehr interessant, dass es so sein könnte.
Also UFOs sind ein Spezialgebiet von mir. Ich erforsche und beobachte das ja seit Jahrzehnten. Ich mag gar nicht sagen, seit wie vielen Jahrzehnten. Weißt du, das ist schwer zu sagen. Ja? Es ist nämlich so, wenn du dir diese ganzen steinernen Monumente ansiehst, es gleicht keines dem anderen. Nun, die Steinkreise sind einander schon relativ ähnlich, ja. Oh, im Norden zum Beispiel gibt es keine Kreise, da haben sie die Umrisse von Schiffen beispielsweise. Und wenn du dir zum Beispiel ansiehst, als Beispiel die Osterinsel oder Göbekli Tepe oder Çatalhöyük oder Teotihuacan und so weiter, jede einzelne dieser Anlagen unterscheidet sich grundlegend von den anderen. Interessanterweise hat man ja auch noch nie zwei gleiche UFOs gesehen, ja, die schauen auch alle ganz verschieden aus. Das führt vielleicht jetzt zu weit. Aber wenn ich im Rahmen meiner eigenen Forschungen etwas gelernt habe, das ich in einem Satz zusammenfassen soll, dann lautet dieser Satz wie folgt. Unsere Erde, der Mond, das Sonnensystem, ja vielleicht das ganze Universum, das ist etwas völlig anderes, als uns gesagt wird oder wir glauben. Und wenn du mich jetzt fragst, ja was denn, dann lautet meine Antwort, ich habe keine Ahnung. Aber es muss irgendwas anderes sein, es gibt viel zu viele Widersprüche. Wir haben ja nur zwei Erklärungsmodelle. Schau mal, Daniel, wir haben die Erklärung der Wissenschaft und die Erklärung der Kirche. Die Wissenschaft sagt, ja, Urknall und Evolution. Und wenn du sie fragst, ja, Urknall, woher kommt die Materie, wodurch ist der Urknall entstanden, dann sehen sie dich mit großen Augen an. Und die Kirche sagt, ja, der liebe Gott. Und wenn du sagst, ja, und wo ist der hergekommen, wie, warum, weshalb, sagen sie, ja, der Gott war schon immer und er wird immer sein. Halleluja. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, und ich glaube, wenn wir die Rätsel von Stonehenge und anderer megalithischen Anlagen lösen möchten, dann brauchen wir völlig neue Denkansätze. Ja, wir kommen mit den alten Denkansätzen ganz einfach nicht mehr weiter. Und ich halte es durchaus für möglich, das werden wir hier nicht durchdiskutieren können. Aber ich sage immer wieder, es gibt wahrscheinlich im Universum hochentwickelte, technologisch orientierte Zivilisationen, zu deren normalen Arbeitsprogramm es gehört, das zu erschaffen, was wir Planeten nennen. Und ich glaube, und es kristallisiert sich ja immer mehr heraus, dass die Erde ein durch und durch künstlich konstruiertes Konstrukt ist, ja, ein künstlicher Körper und im Inneren hohl. Und zwar nicht im Sinne der Hohlwelttheorie. Da heißt es immer, ja, da gibt es verwinkelte Systeme von Gängen und Höhlen. Nee, ich glaube, dass die Erde innen komplett hohl ist, eine, wenn du so willst, eine Art Generationenraumschiff, und dass die Erde in ihrem Inneren möglicherweise eine Zivilisation beherbergen könnte, die in die Milliarden geht. Das müssten wir mal durchdiskutieren. Dazu wird hier vielleicht zu wenig Zeit sein. Aber es gibt ja sehr eindrucksvolle Berichte von Menschen, die diese Innenwelt gesehen haben. Insider kennen die Berichte von Admiral Richard Evelyn Byrd, der in das Innere der Erde geflogen ist. Aber was den wenigsten bekannt ist, sind die Berichte von Olaf Janssen, einem Seefahrer, ja, der noch mit dem Alter, glaube ich, von fast 100 Jahren noch immer das erzählt hat, ja, und berichtet hat, nur traute er sich das nicht zu sagen, weil man ihn eben für verrückt hielt. Ja, wie immer in solchen Fällen, der berichtete ebenfalls, dass er diese unterirdische Welt gesehen hat. Und andererseits geht es auch in die Gegenrichtung. Es kamen Wesen, Bewohner dieser unterirdischen Welt an die Oberfläche. Da gibt es zum Beispiel das rätselhafte Mädchen in Japan. Ich werde in meinem kommenden Buch darüber berichten. Und auch die sogenannten grünen Kinder in England, die ebenfalls aus dem Inneren der Erde gekommen waren. Also ich nehme diese Berichte sehr ernst. Ja. Du darfst ja nicht vergessen, in jedem Atlas, in jedem Schulbuch wird dir heute erklärt, wie das Innere der Erde aufgebaut ist. Und die tiefsten Bohrungen gingen gerade mal 12 Kilometer runter. Die haben der Erde gerade mal angekratzt. Und wir wissen speziell auch durch die erfundene Pandemie sehr gut, wie wir zum Narren gehalten werden und wie wir an der Nase herumgeführt werden. Warum auch immer.
Was berichten denn Leute, die vermeintlich aus dem Inneren der Erde stammen? Was erzählen die denn so? Warum kommen die nach oben? Zu welchem Zweck? Und wen suchen die denn auf?
Soweit ich es in Erinnerung habe, bei dem Fall der grünen Kinder in England, das müsste man googeln können, ging es einen Jungen und um ein Mädchen, die, nachdem sie halbwegs die englische Sprache gelernt hatten, erzählten, sie würden aus dem Inneren der Erde kommen, sie hätten irgendeine Höhle entdeckt und wären halt abenteuerlustig durch diese Höhle gegangen, immer weiter und immer weiter, und schließlich sahen sie vor sich einen Lichterschein und gingen auf diesen Lichterschein zu, und das war eben unsere Welt. Ja? Und diese Kinder hatten eine grünliche Hautfarbe. Das würde erklären, warum man die Außerirdischen ursprünglich grüne Männchen nannte. Heute sind es ja die Greys, die kleinen Grauen. Und nachdem sie also diese englische Sprache halbwegs gelernt hatten, erzählten sie eben von der Welt, aus der sie gekommen waren. Mehr habe ich jetzt nicht im Gedächtnis, aber das zeigt doch, dass es Durchgänge und Verbindungen gibt von dieser Hohlwelt zu der unseren. Und um es noch einmal zu sagen, ich weiß, wie verrückt das klingt, ja, diese Idee der hohlen Erde, aber vergiss nicht, zu Zeiten von Kopernikus und Galilei galt das, was die sagten, auch als verrückt, wobei ich mich aber nicht mit Galilei vergleichen möchte, das muss ich schon hinzufügen, aber die Leute halten immer alles für verrückt, was nicht in ihr Weltbild passt. Und umgekehrt war es ja so bei Richard Evelyn Byrd, ein hochdekorierter Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg, ja, und der berichtete eben hoch im Norden, er sah unter sich Wiesen, grünes Gras, er beschrieb Mammuts, er landete dort, wurde von Menschen empfangen, die führten ihn in das Innere der Erde und so weiter und so fort. Und jetzt sagen die einen, naja, das waren Visionen, ja, also durch die Kälte und so weiter, Visionen. Das ist eine sehr armselige Erklärung, denn die anderen sagen, Mensch, das ist ein hochdekorierter Flieger, der muss doch wissen, was er sieht oder was er nicht sieht. Und es ist auf alle Fälle ein Gedanke, den man weiter verfolgen müsste. Wie gesagt, in meinem kommenden Buch, das wird ein zentrales Thema sein. Es ist ein Thema, das mich sehr fasziniert. Und es gibt auch eine ganze, also nicht eine ganze Reihe, aber es gibt einige sehr gute Literatur darüber, zum Beispiel von Alec McLellan, nennt sich der Mann, der zwei Bücher über die hohle Erde geschrieben hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich halte da sehr viel davon. Nämlich, man könnte mit dieser hohlen Erde sehr viele Dinge auf einen Schlag erklären. Du darfst nicht vergessen, wenn du einen großen gemeinsamen Nenner suchst, Daniel, für die ganzen Fabelwesen, dann ist es immer, die kommen von unten. Ich kenne mich in der keltischen Mythologie sehr gut aus. Ja? Der Weg in die keltische Anderswelt, wie dieser seltsame Bereich heißt, führt immer nach unten. Alles geht nach unten. Der Teufel, die Hölle, alles ist unten. Alles kommt von unten. Und ich halte es durchaus für möglich, und damit schlage ich eine Brücke zum UFO-Phänomen, dass die UFOs auch von unten kommen. Ja? Dass sie vielleicht die Ozeane verwenden als Übergangszone von unten nach oben. Du darfst ja eines nicht vergessen. Schlagen wir kurz eine Brücke. Wenn ich zu viel rede, unterbrich mich. Ja?
Alles gut.
Aber da wird ja schon ein Vortrag draus. Aber du darfst die Folge nicht vergessen. Wenn wir die Bibel hernehmen, und die Bibel ist für uns Präastronautiker ja nach wie vor das wichtigste Buch, nicht weil wir so religiös sind, sondern ganz im Gegenteil. Da heißt es ja am Anfang, lasset uns Menschen machen. Und jetzt ist die Frage, wer hat das gesagt? Und du kannst mir glauben, ich ärgere mich immer, wenn ich das lese und denke mir, mein Gott, warum haben uns die nicht gesagt, warum sie Menschen gemacht haben? Wir wissen den Grund nicht. Und da haben wir, was ich vorhin sagte, die Frage nach dem Warum wird uns nicht beantwortet. Wir haben nur, lasset uns Menschen machen. Und jetzt, bitte Daniel und alle Zuhörer, folgt mir mal gedanklich, wenn es auf der Erde jemanden gegeben hat, der sagte, lasset uns Menschen machen, dann muss der ja auf der Erde existiert haben, bevor es die Menschen gab. Und ich denke, jene Menschen oder jene Wesen, die sagten, lasset uns Menschen machen, waren die ursprünglichen Bewohner des Planeten Erde. Und ich glaube auch, dass diese ursprünglichen Bewohner des Planeten Erde beziehungsweise deren Nachkommen noch immer auf der Erde existieren. Wir Menschen glauben immer in unserem Größenwahn, wir seien die Beherrscher des Planeten Erde oder seine Besitzer, sage ich jetzt mal. Ich möchte mal den Gedanken äußern, vielleicht sind wir gar nicht die Besitzer des Planeten Erde. Vielleicht hat der Planet Erde einen Besitzer und bei diesem Besitzer handelt es sich nicht um uns. Und möglicherweise kommen jene Menschen oder sagen wir jene Wesen, die die UFOs steuern, nicht von irgendwelchen fernen Sternensystemen, sondern es sind ganz einfach die Aktivitäten jener Geschöpfe, die oder ihrer Nachkommen, die nach wie vor den Planeten Erde bewohnen, aber nicht oben, sondern unten.
Bedeutet das, dass die ursprünglichen Bewohner der Erde zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte einfach vertrieben wurden oder nach unten geschickt wurden aus irgendeinem Grund? Oder liege ich da falsch?
Na, ich halte es für möglich, Daniel, ich halte es für möglich, dass der eigentliche Lebensraum bei einem Planeten, nennen wir es mal Planet, innen ist, nicht außen. Die wurden nicht vertrieben, die haben immer innen gelebt und leben immer noch innen. Wir hier Menschen, hier heraußen, wir wären, da kann man spekulieren, eine Art Experimentierfeld, eine Art, Gefängnis, da kann man spekulieren drüber, ja. Aber auch wenn man Raumsonden zu anderen Planeten, speziell zum Mars schickt, dann sucht man immer nur an der Oberfläche. Wenn meine Idee richtig ist und es sich bei den Planeten um künstlich erschaffene Objekte handelt, dann würde das heißen, die eigentliche Lebenswelt ist innen, nicht außen. Außen werden Früchte gepflanzt, da wird geerntet, da wird gesät, wenn man so will. Ja, da gibt es eine Lufthülle zur Abbremsung allfälliger Asteroiden. Und da sagt man eben, okay, lasset uns Menschen machen, aus irgendeinem Grund, den kennen wir nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ich sage nicht, dass das eine Theorie ist. Es ist eine Idee. Ja? Eine Theorie ist ja dann ein sehr komplexes Gebilde. Es ist eine Idee, dass die Erde innen komplett hohl ist und eine riesige Zivilisation beherbergt. Ich halte das absolut für möglich. Das wäre möglich, dass das ganz große Geheimnis ist, das vor uns verborgen wird und dass wir Menschen an der Oberfläche für die Bewohner dieser Innenwelt möglicherweise genauso Märchen und Fabelwesen darstellen, wie jene es für uns sind.
Sehr interessant. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende angekommen der Folge. Was mich aber noch interessieren würde, ist das Thema Engelshaar, das du angesprochen hast. Das fand ich auch ganz spannend, vor allem, weil es in Verbindung mit dem UFO-Phänomen steht, in irgendeiner Art und Weise.
Ich habe mir da sogar was vorbereitet. Also, es gibt ja, und die UFO-Insider wissen es, etliche UFO-Fälle, bei denen nach der Manifestation von UFOs sogenanntes Engelshaar gefunden wurde. Was ist das? Das ist eine weiße, flüchtige Masse, ähnlich Spinnennetzen, die nach den Sichtungen von UFOs da und dort von den Bäumen herunterhing oder auf der Erde herumlag. Es gibt einen Fall, ich glaube, bin mir nicht sicher, 1952 in Frankreich, wo die das mit den Schaufeln zusammengekehrt haben. Mhm. Und man weiß nicht, was das ist, und man nennt es Engelshaar, weil es so ähnlich aussieht wie der Christbaumschmuck gleichen Namens. Es gibt rund um die Welt eine ganze Reihe solcher Vorfälle, wo dieses Engelshaar beobachtet wurde. Und jetzt man kann es im Grunde nicht untersuchen, weil es sehr flüchtig ist. Das heißt, es löst sich sehr schnell auf. Will man damit ins Labor, ist es schon wieder weg. Mhm. Jetzt habe ich mal auf einem Flohmarkt um 1 oder 2 Euro ein sensationelles Buch erworben. Maria spricht zur Welt. Geheimnis und weltgeschichtliche Sendung Fatimas. Ihr wisst alle, Fatima, ja, 1917, glaube ich, war das die legendäre Serie von Marienerscheinungen. Und Marienerscheinungen haben ja immer unmittelbar mit dem UFO-Phänomen zu tun. Unser Kollege Erich von Däniken sagt ja immer, Fatima ist etwas ganz Besonderes, das hebt sich von allen anderen Marienerscheinungen ab. Und dieses Buch, von dem ich hier spreche, ist aus dem Jahr, 1945. Das heißt, dass da war nicht allzu viel Zeit vergangen, seit diese Ereignisse stattgefunden haben. Und das heißt, desto mehr wir uns diesem Ereignis annähern, desto wichtiger sind die Quellen. Und besonders interessant bei diesen Sichtungen in Fatima, also ich darf voraussetzen, dass die meisten wissen, worum es hier geht, gibt es folgende Passage in diesem Buch. Vom Himmel fielen seltsame weiße Flocken, kleinen Blümchen oder Schneeflocken ähnlich, die wenige Meter über dem Erdboden verschwanden. Das letztere Phänomen wiederholte sich mehrere Male, wenn Pilgerzüge zur Cova da Iria kamen, besonders am 13. Mai 1924. Es wurde von völlig glaubwürdigen Personen bestätigt, auch vom hochwürdigsten Bischof von Leiria, der es einmal ganz deutlich mit eigenen Augen sah. Das heißt also, es wird uns hier von Fatima das Gleiche berichtet, wie zum Beispiel 1952 in Frankreich. Es fielen diese weißen Flocken vom Himmel, ja, die man dann eben Engelshaar nannte. Und das ist für mich eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Denn das heißt, dass UFO-Phänomene und sogenannte Marienerscheinungen den gleichen Ursprung haben. Warum glaube ich das? Weil bei beiden Phänomenen das Engelshaar erscheint. Also ist das ja nur logisch. Und jetzt, Daniel, habe ich mal recherchiert, wodurch könnte dieses Engelshaar entstehen. Und ich bin fündig geworden. Also das Engelshaar entsteht, wenn man Luft einem großen Druck aussetzt. Luft ist ja unsichtbar, obwohl sie Materie ist. Und wenn man die einem großen Druck aussetzt, wenn man die so weit zusammenpresst, dann wird diese Materie sichtbar. Die Luft verwandelt sich eben in diese typischen weißen Flocken oder Fäden. Umgekehrt so, wie wenn sichtbares Wasser verdampft wird, Wasser dampft, ist er unsichtbar. Und das ist eben der gegenteilige Effekt. Und offenbar wird sowohl bei der Manifestation von UFOs als auch bei der Manifestation der sogenannten Heiligen Maria ein Prozess in Gang gesetzt. Sagen wir mal, eine Art Transmitter. Irgendetwas, ja, wobei als Nebenprodukt dieses Engelshaar entsteht. Auf alle Fälle ein eindeutiger Hinweis und Beleg dafür, Marienerscheinungen und UFOs haben den gleichen Ursprung.
Okay, so viel zum Thema Engelshaar. Habe ich in der Form noch nie gehört. Ist wirklich sehr spannend. Ja, lieber Roland, jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich muss sagen, es war sehr spannend. Es sind sehr interessante, spannende Theorien, von denen ich in der Form noch nie was gehört habe. Und es regt schon ein bisschen zum Nachdenken an. Und ich denke auch, es regt die Hörer da draußen ein bisschen zum Nachdenken an. Und vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir.
In der nächsten Folge geht es um den Mars. Da geht es dann um Analyse eines alten Märchens. Und ich habe noch sehr viel auf Lager. Ich möchte dich nur bitten, deinem Publikum meine Homepage-Adresse zu nennen, www.rolandkernstock.at. Aber seid nicht enttäuscht, dort gibt es nichts über UFOs, aber ihr findet dort alle meine Bücher und eine ganze Reihe meiner Songs. Ich stehe ja auch als Country-Sänger vor meinem Publikum. Das heißt, ich stand, als es noch keine Pandemie gab. Ich hoffe, dass das bald wieder möglich sein wird. Ja, Daniel, ich habe wirklich noch sehr viel zu erzählen, auch über die Idee der Duplizität, das heißt, dass alles im Universum doppelt existiert, auch wir Menschen. Und das würde auch vieles erklären. Aber das ist eine andere Geschichte und soll das nächste Mal erzählt werden.
Vielen lieben Dank, Roland Kernstock. Und wer nun neugierig geworden ist auf das, was Roland Kernstock so tut und vielleicht das ein oder andere seiner Bücher käuflich erwerben möchte, der besucht einfach roland-kernstock.at und findet dort alles, was das Herz begehrt. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal.